Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mein Name ist Max Oppel. Willkommen zum Popkultur-Wochentalk. Heute mit Radiojournalistin und Podcasterin Mintu Tran, zugeschaltet aus Köln, und mit Musikjournalist und Deutschlandfunk-Kulturkollege Christoph Reimann. Hallo, ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wir reden heute unter anderem über Superfans. Christoph, was ist ein Superfan?
Superfans, das sind sozusagen die Ultras unter den Fans, also die, die immer noch ein bisschen mehr Fan sind als die anderen. Und ganz interessant, Superfans sind auch die Kuh, die im Moment am liebsten gemolken wird von der Musikindustrie. Und ich finde, das nimmt manchmal unverschämte Züge an und deshalb denke ich, sollten wir uns das angucken.
Auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt. Außerdem sprechen wir über die eigentlich erfolgreiche, aber hierzulande seltsam wenig beachtete Sängerin Kim Petras. Mintu, du hast dir darüber Gedanken gemacht.
Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, auch nach den Oscars. Da wurde ja Ilka Chatak nominiert für den Oscar. Und Kim Petras hat sogar einen Grammy gewonnen, den größten Musikpreis der Welt. Kommt aus Deutschland, hier in Köln geboren. Und niemand beachtet sie. Also sie ist irgendwie kein großer Name in der Popindustrie hier. Zumindest nicht in der Mainstream-Industrie. Da habe ich mich einfach gefragt, warum.
Ein Rätsel, das wir möglicherweise auflösen können oder es zumindest versuchen. Und wir nehmen uns die Elchwanderung vor, die seit ein paar Tagen im Fernsehen läuft. Geht der Trend weiter zum Slow-TV, dem entschleunigten Fernsehen? Und wenn ja, was sagt uns das dann? Das alles hier im Kompressor-Wochentag am Freitag. Ein herzliches Willkommen an alle, die uns zuhören. Erstes Thema bei uns. Superfans.
We're Swifties. We don't set 10-minute timers, we just play all too well.
We're Swifties. We cry when our favorite surprise song is played.
Also ich glaube, man hat es verstanden. Swifties, Leavies oder Arianators, das sind Superfans, also besonders hingebungsvolle Fans. Und hier definiert sich natürlich Fandom auch anders als früher, meinetwegen bei den Beatles oder bei den Stones. Christoph Reimann, du bist selbst eine Art Superfan oder wie kamst du auf das Thema?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es geht mir darum, auch nochmal über diese Swifties zu sprechen. Wir haben das ja gerade gehört. Da hat eine Person gesagt, ja, sie ist ja nicht nur Fan dieser Musik, sondern sie ist Fan von Taylor Swift, der Person. Und da frage ich mich, wie können wir denn Fan von einer Person sein, über die wir eigentlich doch gar nichts wissen? Wir haben ja eigentlich nur diese medial präsentierten Bilder. Wissen wir eigentlich wirklich, wer Taylor Swift ist? Oder ist das einfach nur diese mediale Figur, die uns da gezeigt wird? Und das Interessante ist, dass sich aber besonders viele Superfans auf Taylor Swift einigen können, weil sie so eine Art parasoziale Beziehung mit ihr eingehen, glauben, sie kennen sie ganz genau und kriegen ganz viel von Taylor Swift, zum Beispiel Unterstützung, wenn sie traurig sind, dann hören sie die Musik. Taylor geht es vielleicht ähnlich, weil sie auch Stress mit ihren Boys hat. Und dann geben sie natürlich was zurück, indem sie Konzerttickets kaufen, wie Blöde oder Platten zum Beispiel.
Also über den, vor allem den monetären Aspekt wollen wir gleich noch intensiver sprechen. Vielleicht noch Mintu, kannst du mit diesem Konzept Superfan was anfangen?
Total, weil ich das aus dem K-Pop-Kontext kenne. Also ich bin K-Pop-Fan, ich höre K-Pop schon seit ich Teenager bin. Ich war auch sehr großer BTS-Fan. Und da ist es eben so, dass die Fans sich auch so ein bisschen zur Aufgabe machen, diese K-Pop-Bands, die ja in westlichen Kontexten lange kaum beachtet worden sind, mehr Zeit zu schenken, mehr Aufmerksamkeit zu schenken, auch in den Mainstream-Medien. Also die rufen dann bei Radiostationen an und wünschen sich die ganze Zeit diesen Song. Die streamen diese Songs wie blöde, dadurch haben die auch Klickzahlen wie blöde. Also da gibt es wirklich auch man hat so eine Mission dahinter und man gehört zu so einer Gruppe zusammen, so einer verschworenen Gruppe, die diese Person oder diese andere Gruppe, diese Fan davon ist und das ist dann ein großer Teil von deinem Leben.
Je nachdem, ne? Es kann irgendwie eine Armee sein, die diese Leute hinter sich haben.
Ja, die
oder
BTS-Army, ne?
Fast schon so sektenähnlich.
Ja. Also ist es eine Ersatzreligion, aber es geht auch um ja schon wirklich handfeste finanzielle Interessen und deswegen werden die Superfans auch gepflegt, oder?
Ja, gepflegt oder halt gemolken, würde ich sagen. Also in der Musikindustrie ist wirklich dieses Schlagwort Superfans das Buzzword des Jahres. Das heißt, dass die Plattenfirmen erkannt haben, da ist besonders viel Geld zu holen. Plattenfirmen haben lange Zeit auf die Masse gesetzt, von allen so ein bisschen und dann läuft es schon, läuft ja auch gerade gut für die Musikindustrie, jedenfalls für Teile der Musikindustrie, aber besonders leicht lassen sich eben diese Superfans in die Tasche greifen lassen und das eben mit zum Beispiel bei Taylor Swift, letzte Woche gab es die neue Platte, 4 verschiedenen Versionen eigentlich desselben Albums, da ist dann immer nochmal ein anderer Song drauf, aber der richtige Superfan kauft natürlich alle 4, mindestens einmal.
Am besten signiert noch natürlich, ne? Ja. Ist das beim K-Pop auch so ähnlich?
Also ich würde sagen, es ist zum Beispiel sehr, sehr schwer, top-down zu sagen, okay, wir müssen jetzt eine Superfanszene kreieren. Das ist super schwer. Also es ist schon so eine Sache, die von unten kommt, von der Community aus sozusagen, die sich dann organisch formiert. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass du, Christoph, sagst, dass das auch eine Sache ist, die die Musik und Industrie ausnutzt. Ich habe noch einen Gedanken dazu. Man muss sich auch sagen, du hast nur große Gewinnmargen in der Musikindustrie, wenn du einer dieser Mega-Superstars mit diesen Superfans bist. Das ist mir wirklich aufgefallen. Also solche Künstler wie Beyoncé, Taylor Swift, Harry Styles und so weiter, die haben keine Probleme damit, Millionen und Milliarden an Gewinn reinzufahren. Kleine Musiker schon. Also es ist schon wichtig, diese Art von Superfans dann auch zu haben jetzt in diesen Zeiten.
Genau, das ist eben das Krasse, was wir auch in diesem Phänomen dann sehen können. Also wir erleben ja gerade in der Musikindustrie so die Manifestierung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Es gibt auf der einen Seite die Superstars, die wirklich Millionen oder im Fall von Taylor Swift Milliarden verdienen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die so gut wie gar nichts mehr verdienen. Und das ist auch manchmal schon der Mittelbau der Popmusik. Auch das erleben wir in Deutschland, dass Leute, die eigentlich zum Mittelbau gehören, kaum mehr, wenn sie auf Tour gehen, Gewinn damit machen können.
Und weil Streaming auch nichts mehr abwirft. Mhm. Ne?
Genau, und ja, die profitieren vom Streaming eben auch nicht so sehr. Mhm. Und das ist dann interessant, dass die auch bei diesem Modell, wenn es jetzt der Musikindustrie um Superfans geht, um diese engen Kontakte zwischen Fans und ihren Stars, dass dieser Mittelbau und die, die darunter sind, die Newcomer, die bleiben auf der Strecke.
Also mich interessiert auch nochmal diese Verbindung zwischen den Superfans und ihren Idolen, denn also das ist offensichtlich ja für die Musikindustrie sehr wichtig, ein Geben und Nehmen, für die Fans aber wiederum, also wenn ich das recht verstanden habe, ist das ja eben mehr, also so eine ersatzreligiöse Beziehung, und wenn das eben vom K-Pop wirklich kommt als Vorbild, ist das auch eine kulturelle Geschichte oder geht das zu weit?
Ich würde sagen, das geht zu weit. Also ich glaube, dass diese Fanbeziehungen ja zu Stars, dass es die schon immer gab, Leute, die irgendwie bei den Beatles rumgeschrien haben und so weiter. Wir kennen diese Bilder. Also diese quasi ekstatische Hingebung zu Stars, die gab es schon immer und die wird es in allen kulturellen Kontexten geben. Was die Koreaner aber sehr, sehr gut geschafft haben, ist so eine Art, ich würde mal sagen, Subkultur für die Superfans zu schaffen. Also so Stars wie BTS zum Beispiel sind komplett davon abhängig, eigene Channel für die Fans zu schaffen, wo die mit den Fans auch chatten können, wo die Lives mit denen schalten können, wo es eine sehr, sehr einen Anschein einer Augenhöhe hat zwischen Fan und Star. Also es ist nicht mehr diese Mysteriosität, die man an Stars so liebt, sondern die Nahbarkeit. Mhm. Die Persönlichkeit, bei Taylor Swift eben auch, welche Lebenssituation sie durchmacht, wie man das auf das eigene Leben beziehen kann. Bei den K-Pop-Stars zum Beispiel, da gibt es ja eine Band, die hat zum Beispiel 7 Mitglieder und jede dieser Mitglieder hat eine bestimmte Persönlichkeit, dass man das irgendwie mehr versucht rauszuholen in Videos, in kleinen Clips, dass Fans sich da reinversetzen, das witzig finden, das süß finden. Genau, also das ist nicht mehr diese mysteriöse Beziehung, sondern vielmehr eine Beziehung, wo man versucht, eine Art von scheinbarer Augenhöhe zu schaffen.
Hm. Haben wir bei BTS mal kurz rein? Also eben in Originalsprache, nicht auf Englisch, und trotzdem weltweit sehr, sehr erfolgreich. Also was ich würde sagen, wir haben das ja jetzt in Teilen kritisch betrachtet, aber so richtig kritisch nicht. Mir will immer noch nicht so ganz in den Kopf, warum sich die Fans, diese Superfans eben so schröpfen lassen, dass sie nicht irgendwann auch selber merken, dass sie da eigentlich ihr ganzes Geld für ausgeben und dass das vielleicht ja gar nicht so exklusiv am Ende ist, was sie bekommen.
Ich glaube einfach, ja, das ist das, was ich mit diesen parasozialen Beziehungen meinte, wir haben das Gefühl, so nah dran zu sein wie nie zuvor und Taylor Swift vielleicht so eine Art Schwesterfigur ist. Also die hat auch Stress mit ihren Boyfriends zum Beispiel. Und wenn man jetzt Teenager, Teenagerin ist und es geht einem genauso, dann kann man sich damit identifizieren. Und dann ist sie auf der einen Seite die Millionärin, die Milliardärin. Die gar nichts mit einem eigentlich zu tun hat. Aber sie kann einfach gut dieses authentische Bild von sich abgeben, sodass man glaubt, hey, die ist doch eine, die ist genauso wie ich.
Okay, aber wenn ich das höre, also dem würden wir jetzt so erstmal nicht unbedingt auf den Leim gehen. Also eine gewisse Naivität setzt das voraus, oder, Mintu?
Ich glaube nicht. Also ich habe das Gefühl, man braucht schon eine Art Ausbruch aus einem Alltagsleben. Und die hat man auch durch Taylor Swift, dadurch, dass man denkt, oh mein Gott, ich kann mit meiner Sis in einem Raum sein. Also so viele Momente, wo man mit Taylor Swift in einem Raum, in einem Konzertsaal sitzen kann, gibt es nicht. Dadurch wird einem einfach von sich aus eine Exklusivität geschaffen. Und deswegen kann man diese Kur auch noch so gut melken und man kann die Konzerte immer teurer machen. Das ist einfach Fans, also ich habe zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder auf K-Pop gehen, einen Cousin, der ist Fan von einer Sängerin, IU. Die spielt in Australien, da war die Show schon ausverkauft, da lebt er. Und jetzt fliegt er nach Deutschland und kauft sich für Deutschland ein Konzertticket, nur um diesem Star nahe zu sein. Also, und er ist ein sehr intelligenter Junge, er ist ein Mediziner. Also ich glaube nicht, dass es an Naivität irgendwas ist, sondern es hat irgendwie auch einen Escape-Moment aus der Realität.
Mhm. Der Nachteil daran, für mich jetzt zum Beispiel als Nicht-Super-Fan, ist es ja, dass die Konzertkarten ja offensichtlich immer teurer werden, ja, und dass die Bewegung oder dieser Trend zum Superfan das natürlich offenbar noch zu verstärken scheint, obwohl ich da jetzt das nicht monokausal herleiten möchte. Natürlich spielen auch andere Gründe eine Rolle, aber ist ja schon verdammt schade, dass ich zu Olivia Rodrigo jetzt eigentlich nicht gehen kann, weil ich nicht irgendwie 350 Euro für das billigste, möglicherweise schlechte Ticket ausgeben möchte.
Ja? Ich glaube, Olivia wird über die Runden kommen, aber krasser ist es dann natürlich bei den Künstler, Künstlerinnen, die ein bisschen kleiner sind oder Newcomer sind, weil die nicht diese Beziehungen haben, weil die nicht diese Fanbase haben. Und die, das sind die, auf die wir eigentlich im Moment noch mehr gucken sollten, denn die werden fehlen womöglich, wenn sie überhaupt kein Geld mehr oder kaum mehr Geld verdienen können. Und danach sieht es eben gerade aus.
Meint ihr beide, dass das jetzt ein Phänomen ist, was sich jetzt noch weiter verstärkt, dann aber irgendwann einen Höhepunkt auch überschritten hat und wieder es eine gegenläufige Bewegung gibt? Oder ist das die immer mehr sozusagen die Industrialisierung auch in diesem Bereich?
Ich denke, das wird uns noch eine Weile begleiten. Mhm. Es begleitet uns ja nicht nur bei Taylor Swift. Ich meine, von den Rolling Stones letztes Jahr Hackney Diamonds, von der Platte gab es mehr als 43 Versionen. Und in diesem Jahr, heißt es, werden große Labels eigene Apps auf den Markt werfen, wo diese Künstler-Fan-Interaktionen noch enger zusammengeführt werden. Auch der Versuch, natürlich sich nicht so abhängig zu machen von Spotify oder TikTok. Und möglicherweise wird es dann ein Abo-Modell sein. Möglicherweise geht es darum, dann Daten abzugreifen von den Fans. Aber ich denke, erstmal wird die Industrie, also die großen Labels, die großen Stars, erstmal werden die weiter darauf setzen, mit ihren Fans noch mehr ins Geschäft zu kommen.
Ich finde auch, ehrlich gesagt, es gibt so eine Gefahr für die Künstler, weil sie so krass von ihren Fans abhängig sind, sind sie auch krass abhängig davon, das Image, das sie bei ihren Fans aufgebaut haben, zu behalten. Bei K-Pop ist es ja ganz, ganz extrem, dass die Künstlerinnen und Künstler gar keine Beziehungen eingehen können. Wenn das rauskommt, sind sie direkt unten drunter sozusagen bei den Fans. Und auch bei Taylor Swift gab es ja schon solche Tendenzen, als sie zum Beispiel einen Boyfriend hatte, der nicht so in das Weltbild vieler ihrer Fans gepasst hat. Matt Healy,
der Sänger von 1975, ne?
Genau, der auch so ein paar Leute sagen, er habe rassistische Kommentare gebracht und so weiter. Also, dass er einfach Verhalten an den Tag gelegt hat, dass die Swifties nicht tolerieren. Und das haben sie dann auch verurteilt. Also, das ist so eine Beziehung, die kann auch sehr in eine andere Richtung gehen.
Das stimmt. Und es gibt vielleicht auch Superstars, die so eine Game-Changer-Rolle einnehmen könnten. Also, jetzt im Mai kommt ein neues Album von Billie Eilish. Und Billie Eilish sagt, ich bringe nur eine Version meiner neuen Platte raus, nicht 43, nicht 4, weil das hat für sie auch so Nachhaltigkeitsgründe, denn das Herstellen von Platten ist nicht so wahnsinnig gut für die Umwelt. Aber sie sagt halt auch, nein, ich will meine Fans nicht in dieser Art und Weise schröpfen.
Mhm. Gibt also auch Gegenbewegungen. Es bleibt aber erstmal ein wachsendes Phänomen unserer Zeit. Mintu und Christoph, hat die aus Deutschland stammende Musikerin und Transperson Kim Petras eigentlich Superfans?
Ich würde sagen,
nicht so viele wie gedacht sind.
Nicht so viele wie gedacht. Also sie hat eine sehr überschaubare, finde ich, super Fan-Community in der queeren Community in den USA, in den queeren Clubs dort, wo sie auch viel gespielt hat. Ich meine, sie hat auch ein sehr krasses Image gehabt, diese Bubblegum Princess, Paris Hilton Ästhetik, die dann irgendwie mit sehr, sehr sweetem Pop, aber krassem Beat irgendwie sehr sexuell freizügige Lyrics singt. Das Problem ist, auf dem Weg von dieser Künstlerin zu einer Mainstream-Künstlerin, glaube ich, den bekommt sie nicht so hin, aber ja.
Ja, warum interessiert eigentlich niemanden hierzulande Kim Petras? So hast du deinen Eindruck im Vorgespräch etwas provokativ geschildert, Mintu. Kim Petras ist ja mega berühmt geworden durch ihren Nummer 1 Hit Unholy mit Sam Smith. Tja, dafür gab es sogar einen Grammy. Und dann? Gar nichts mehr, oder? Nichts oder mehr. Wenig.
Hm? Ach, sie war noch auf Welttournee, auf Stadiontournee. Die hat sich nicht so verkauft, glaube ich, wie sich ihr Team gedacht hat. Aber allein schon in der medialen so Diskussion oder auch hier in Deutschland, wenn sie irgendwie auf Social Media auftaucht oder so, relativ wenig. Also ich habe nicht so viel über sie sprechen hören in letzter Zeit, obwohl sie ein deutscher Star ist.
Mit ja, eigentlich einer sehr interessanten Biografie, ne?
Genau.
Vielleicht hast du da ein paar Eckdaten, damit wir reinkommen?
Genau, Kim Petras kommt aus dem Rheinland. Sie wurde in Köln geboren, wurde hier als Teenager auch recht berühmt. Sie war, über sie wurde eine Dokumentation gemacht über ihre Transition. Genau, sie war irgendwann berühmt als, ich glaube, das jüngste Kind, das eine Transition auch mit einer Operation durchlaufen hat hier in Europa. Und ja, danach hat sie gemeint, ich will aber nicht für mein Geschlecht berühmt sein, sondern für meine Musik, ist in die USA gegangen, hat sich dort eben queeren Kontexten, dort in Clubs eine Reputation aufgebaut mit ihren Songs, bis sie eben auch an Mainstream-Erfolg angefangen hat anzuknüpfen mit dem Song Sam Smith eben.
Also damit wir vielleicht einfach nochmal, weil glaube ich kaum jemand wirklich andere Songs von ihr so richtig hört, zumindest kenne ich niemanden, hören wir nochmal einen anderen Song rein, der tatsächlich mal auf Deutsch aufgenommen wurde.
Alles bricht mal in zwei, doch ein Herz kann in 1000 Teile brechen. Verspreche es dir, Vorsicht, was du anfasst, denn alles bricht mal in zwei, doch ein Herz kann in 1000 Teile brechen. Verspreche es dir.
Tja, also die Lyrik hätte ich jetzt auch bei Wolfgang Petri vielleicht verortet.
Ja,
aber
ist wie so ein Schlagersong eigentlich.
Ich würde auch sagen, vielleicht liegt es an der Musik.
Das wäre ja deine These,
wirklich, genau, vielleicht liegt es wirklich an der Musik. Also es ist ja die deutsche Version eines Songs, der im Original 1000 Pieces heißt und auch erschienen war im vergangenen Jahr auf dem Album Feed the Beast. Und selbst die englischsprachigen Songs von Kim Petras sind meines Erachtens nicht satisfaktionsfähig mit zum Beispiel Nicki Minaj oder Ariana Grande oder so oder wer dann noch in dieser Liga spielt. Ich glaube, der geringe Erfolg ist auch zum Teil wirklich im musikalischen Material begründet. Also Kim Petras konnte nie anschließen an den Erfolg von Unholy. Mhm. Und ja, das zeigt eben auch diese Stadiontour in den USA, die offenbar eher schleppend gut sich verkaufte. Aber dann ist die Frage, kann man noch mehr dahinter vermuten? Also ist vielleicht Kim Petras zu queer für den Mainstream, für den Mainstream in Deutschland?
Weil ich habe da so mehrere so Argumentationsstränge, die ich ganz interessant finde bei ihr. Einmal diese Frage eben, ist ihre Musik einfach zu schlecht? Also klar, man kann queer sein, man kann für diese Community einstehen, aber wenn das Material nicht gut genug ist, hilft das alles nichts. Dann bei ihr aber auch die Frage, sie hatte ja eigentlich ein ganz, ganz anderes Image, bevor sie jetzt dieses Feed the Beast Album gemacht hat und dieses 1000-Teile-Lied. Ihr Image war viel dreckiger, viel versexter. Und das auf eine Mainstream-Bühne zu bringen oder sich von diesem Image zu lösen oder ein anderes Image zu kreieren für sich, ist natürlich super schwer. Aber auch abgesehen davon fand ich einfach die Rezeption hier in Deutschland von Kim Petras sehr, sehr überraschend. Weil eigentlich, sobald wir irgendein Piep irgendwo international sind, machen wir ein großes Trara raus. Wir sind Papst. Oder wir sind Oscar-nominiert.
Dennis Schröder und Dirk Nowitzki und so
genau,
weiter.
Genau, genau. Ja. Und warum nicht bei Kim Petras? Das habe ich mich wirklich gefragt. Also sind wir als Gesellschaft einfach nicht ready für sie? Ist sie uns zu, eckt sie uns zu sehr an? Ist sie uns zu versext? Ist sie uns zu queer? Das sind so Fragen, die ich mich wirklich gestellt habe.
Mhm. Christoph, du auch?
Also Sam Smith ist natürlich im Gegensatz dazu auch erstmal eine Person, die sehr, sehr offensiv queer ist.
Aber auch nicht seit Anfang seiner Karriere, ne?
Nicht seit Anfang der Karriere und dann eben auch nicht so sehr in der Musik. Mhm. Also das sind eher die Videos, wo dann irgendwelche Kinks angedeutet werden, so, solche Sachen oder in der Kleidung oder so etwas, nicht so sehr in der Musik. Deshalb kann es noch für unterschiedliche Publika funktionieren. Und das ist eben bei Kim Petras anders, weil diese Texte sind wirklich sehr, sehr sexuell aufgeladen. Und vielleicht liegt es daran, vielleicht ist Deutschland dann noch nicht bereit für Kim Petras. Vielleicht sind die USA da so ein bisschen weiter. Das ist ja auch eine These, die kann man verbinden, zum Beispiel mit der letzten Platte von Troye Sivan. Bei dem gab es ja auch so ein bisschen die Diskussion, ist es jetzt zu gay für den Mainstream? Mhm. Also unter Kritikern, glaube ich, eine hochgelobte Platte aus dem vergangenen Jahr, aber dann doch nicht mit diesem bahnbrechenden Erfolg.
Was ich da ganz interessant fand, das hat Troye Sivan nämlich auch zur Diskussion gestellt in einem Interview. Da hat er gesagt, ich will jetzt irgendwie nicht bitter klingen oder so, aber ich frage mich manchmal, ob ich wirtschaftlich mehr Erfolg hätte, wenn ich jetzt nicht so in your face gay wäre. Und er hat später nochmal gesagt, könnte natürlich hundertprozentig einfach die Musik sein, dass es Leute einfach nicht so gut finden oder die Musik nicht gut genug ist. Aber das ist so eine Frage, die man sich dann schon stellt.
Vielleicht ist es ja auch wirklich ein Zusammenspiel aus beidem, dass man sagt, also wenn die Musik jetzt so explosiv wäre, dann würde man auch, wenn man Vorbehalte dagegen hat oder so, darüber hinwegsehen möglicherweise. Und aber so, keine Ahnung, zieht es sich gegenseitig so ein bisschen runter. Ist jetzt einfach nur so ein ganz billiger Versuch, die Theorien zusammenzuführen. Ja, die traditionelle Elchwanderung hat in Schweden ja viele Fans, das überrascht vielleicht weniger, aber dass der Sender RTL Plus 2 Wochen lang diese Elche zeigt im kostenfreien 24-Stunden-Livestream, das ist schon schräg.
Das sieht gerade ganz Schweden. Über 12 Millionen Menschen schauen gebannt zu bei der Elchwanderung. Ein Livestream rund um die Uhr, bei dem oft stunden- oder tagelang aber gar nichts passiert. Offenbar ist genau das das Erfolgsgeheimnis. Der schwedische TV-Sender SVT ist auch in diesem Jahr ganz nah dran. An den Elchen, den Königen der Hirsche. Allerdings passiert oft stundenlang gar nichts.
Ja, und dieses Nichts hört sich so an, im Livestream mal von heute genommen um 11.40 Uhr. Also mit gutem Willen kann man da vielleicht so den einen oder anderen Vogel hören.
Ist doch schön.
Der, ja, schon. Aber ich meine, im Radio ist es natürlich noch krasser als im Fernsehen.
Aber sind wir nicht gleich alle ein bisschen entspannter?
Doch, viel mehr. Unberührte
ja,
Natur.
Ich noch nicht, aber ich probiere es. Also ich muss ja noch weit an das Thema reinführen. Also RTL Plus bietet wegen der Ereignisarmut da auch maximal einstündige Tageszusammenfassungen dann an. Das ist aber eigentlich auch nicht viel aufregender. Hören wir da auch nochmal kurz rein. Also das sind dann in dem Fall jetzt auch keine Elche, aber immerhin Enten, Gänse, Schwäne. Aber eben doch insgesamt recht wenig. Der Wind ist vor allem zu hören. Also Slow TV nennt sich dieses Phänomen und jetzt kommt Mintu und Christoph. Könnt ihr was damit anfangen?
Also ich habe das solche Naturvideos tatsächlich bei mir regelmäßig laufen. Jetzt nicht so ein Livestream von der norwegischen Einöde, sondern tatsächlich für meine Katzen. Wenn ich keine Zeit habe, die zu beschäftigen, die sind leider sehr hyperaktiv, mache ich so YouTube-Kanäle an, wo dann jemand Vogelfutter ausschüttet und dann fliegen die ganze Zeit Vögel rein und raus oder Eichhörnchen kommen rein.
Und die Katzen springen dann darauf?
Die Katzen, die sitzen wie gebannt vor dem Fernseher, touchen den Fernseher an und dann sind sie erstmal eine Stunde beschäftigt.
Aber Tierdokumentationen liebe ich. Also ja, weil die wirklich was Entspannendes haben und man versteht auch, was die Tiere so vorhaben. Die wollen fressen, die wollen sich vielleicht fortpflanzen und so. Und die Elche wollen halt so ein bisschen wandern. Und das machen die ganz unberührt von allem anderen, was da in der Welt passiert. Und es hat vielleicht auch so etwas ja sehr Beruhigendes. Und das kann ich schon verstehen, diese Faszination. Hier ist hier das Besondere. Es ist halt nicht so eine Tierdokumentation, die...
wo die Heiler zusammengeschnitten sind.
Genau, die zusammengebaut ist und wo dann halt noch jemand mit so Nuras Stimme erzählt. Sondern eigentlich ist das ja hier bestes Live-TV. Also wir müssen ja warten, bis sich mal so ein Elch blicken lässt. Und dann, das ist ja tatsächlich so, gibt es da noch einen Chat dazu im Original. Und dann reden die Leute darüber, wenn mal endlich was passiert. Und das ist auch das Besondere an diesem Format.
Also ich denke, dass man sich in Schweden ja auch mit Elchen vermutlich besser auskennt oder mehr Leute sich damit gut auskennen als in Deutschland. Also ich finde es weiterhin faszinierend, dass das offenbar erfolgreich ist, denn es geht ja schon jetzt ins dritte Jahr oder ins vierte Jahr, dass das gezeigt wird. Und davor gab es ja auch schon lange Bahnfahrten, Aquarien, knisternde Kaminfeuer. Mhm. Also klassisches Slow TV als Format. Also diese Sehnsucht nach Ruhe, ist das vielleicht ein Motiv? Also ich muss sagen, mich zieht das schon auch an, ja, mit dem Kaminfeuer. Aber ich hätte wahrscheinlich mit den Elchen irgendwann dann doch eine gewisse Nervosität, wenn die nicht dann wirklich kommen und übers Eis laufen, ja.
Also. Aber das ist ja das Tolle daran. Du kannst ja die Elche nicht anrufen und sagen, hallo bitte, jetzt Kameras an, geh mal bitte rüber. Sondern du bist dem ausgesetzt, was die Natur dir so anbietet.
Ja.
Und es ist nicht so wie bei TikTok, wo du alles perfekt orchestrieren musst. Innerhalb von 15 Minuten kommt die Punchline. Und dann swipest du zum nächsten Video drüber. Das ist wunderbar schön und ich glaube auch ein wunderbarer Anti-Bewegung zu der Videokultur, die wir so hier sonst auf der Welt entwickelt haben.
Ja, und höchstwahrscheinlich, Max, wenn es dir so geht wie mir, dann hättest du ja trotzdem noch dein Handy in der Hand.
Es liegt irgendwo
Second
daneben.
Screens, ja.
Also es ist ja manchmal so, bei manchen Netflix-Serien oder so, da passiert zu viel dann auf einmal und man kapiert es nicht, weil man ja rumdaddelt mit dem Handy in der Hand und hier kann es dir nicht passieren.
Naja, ich stelle mir auch die verschiedenen Generationen vor dieser Sendung vor. Also noch über die Zuschauer ist jetzt noch nicht ganz so viel durchgedrungen, wer die nun eigentlich genau sind, in welcher Zielgruppe sich das am allermeisten oder am allerbesten verkauft. Aber der Reiz von Tierdokumentationen insgesamt, also Christoph, du hast das ja auch schon beschrieben, weil es eben reduziert ist, ne? Es ist erwartbar, was dort kommt und trotzdem auch spannend. Also früher, ja, bei klassischen Tierdokus war natürlich schon immer die Stimme da, die einem dann erklärt hat, aber schon auch lange Pausen gelassen hat. Jetzt macht der Tiger das und jetzt wird der Löwe erstmal eine Weile schlafen. ich weiß nicht genau, ob sich das wirklich durchsetzt. Also ich habe eher den Eindruck, dass es so beides gibt. Einerseits Menschen, die sich danach sehen und andererseits eben Leute, die dann doch lieber wieder zurück zu TikTok gehen und da dann diese Dokus auch gerne mal veräppeln. Also meine Tochter amüsiert sich zum Beispiel über diesen Ton hier.
Der Riesenwaran, Australiens größte Eidechse, ist auf der Suche nach Futter.
Der wird nämlich irgendwo anders drunter gelegt und
genau. Ich habe die Videos auch schon gesehen. Die werden, das ist ein Meme praktisch. Also du legst diesen Ton zum Beispiel drunter über unter ein Video von deinem Bruder, der nach Essen im Kühlschrank sucht. Und dann wird eben so suggeriert, dass der Bruder der Riesenwaran ist, der ständig Hunger hat. Die australische Riesenechse. Also Tierdokus sind bei jungen Leuten genauso beliebt. Also Content an sich, es ist ja auch einer der beliebtesten Contents auf Social Media, wenn wir jetzt an Katzenvideos und Hundevideos denken. Das sind auch immer noch die Videos, die am meisten Klicks haben. Und deswegen glaube ich, dass sich bei Tier-Content, dass das überhaupt keinen Unterschied macht, was die Altersgruppen angeht. Ich finde es aber interessant, die Frage, welche Art von Schnelligkeit sich da durchsetzt. Also dieses Slow-TV, ob sich das weiter ausbreitet oder ob das weiterhin eine Nische bleibt und wir weiterhin immer Richtung immer schneller, immer kürzer gehen.
Was meinst du, Christoph?
Ich weiß es nicht, aber naja, zumindest, es gab ja vor ein paar Tagen, haben Joko und Klaas so das Programm übernommen von ProSieben für 24 Stunden. Und interessanterweise haben die so mittags auch mal an ein Wasserloch geschaltet in Namibia. Und da konnte man so ein paar Antilopen sehen, die da was trinken. Vielleicht ist es ein kleiner Trend,
Für längere Zeit?
Es lief dann so eine halbe Stunde
und es war immerhin
unkommentiert, glaube ich. Und vielleicht ist was dran, irgendwie diesen Tieren einfach zuzugucken, bei ganz alltäglichen Sachen sich zu entspannen. Und vielleicht ist es auch, nicht so sehr bei Joko und Klaas, aber bei diesem Elch-TV, so eben dieser Lagerfeuer-Moment, das, was für uns dann nochmal die letzte Ausgabe von Wetten, das war, wo man gedacht hat, oh nee, hat er jetzt nicht wirklich gesagt, man konnte sich sehr gut darüber unterhalten, was da gerade passiert. Und bei den Elchen ähnlich, also die tapsen dann vielleicht nicht in Fettnäpfchen, aber die rutschen aus dem Eis aus oder sowas in der Art. Hm. Und man kann auch da, also es versammelt, es vereint Generationen, man kann sich darüber unterhalten.
Man darf auch ungestraft lachen, ne? Ohne dass das irgendein Shaming bedeutet für das Tier.
Absolut, absolut.
Slow TV. Und was es in dem Zusammenhang alles gibt, Mintu Tran und Christoph Reimann waren heute meine Gäste im Kompressor Popkultur Wochentag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Sehr gern.
Dankeschön.
Und für den Schluss wagen wir jetzt so Joko und Klaas mäßig mal eine Minute Slow Radio mit einem Ausschnitt aus dem Stream, den sich Mintus Katzen so gerne anschauen. Viel Spaß.
Thank you.